Bibliomanie bezeichnet immer steigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Ich singe nicht mehr, es ist jetzt raus, ich brauche was Neues.
Was
ich brauche
Neues?
Nur noch so ein kleines Nippelboard.
So ein, wie wollte ich gerade sagen, nee, du brauchst jetzt, so, wie nennt man das denn, wenn jemand so, wie so ein, nicht ein Running Gag, aber so ein, es gibt doch auch
ja,
so,
ja,
ein,
so ein Signature, so ein
Signature Move.
Ja, aber du meinst was anderes eigentlich,
Signature
glaub ich,
Wording,
oder?
Keine Ahnung. Okay, zuerst einmal Quiz Time.
Quiz-time.
Ich quizze dich heute.
Oh, ich bin ganz aufgeregt.
Thema Kurioses.
Passend.
Frage Nummer 1. Der Roman Schlafes Bruder von
What?
Robert Schneider
nee.
Und Harry Potter und der Stein der Weisen
Aha.
haben eine überraschende Gemeinsamkeit.
Zauberer.
Welche? A. Eulen bringen die Post. B. Niemand wollte sie drucken. C. Beide wurden im selben Café geschrieben.
Boah, es kann ja alles, keine Ahnung. Niemand wollte sie drucken. Nee, Kurioses, ne? Kurioses. Die Eulen sind kurios. Die nehmen wir.
Leider falsch.
Schade.
Es ist 1b.
Ah, es wäre B gewesen.
Sowohl
also bin ich kurios.
Robert Schneider als auch Jane K. Rowling mussten einige Absagen hinnehmen. Robert Schneider 50, bevor ein Verlag das Manuskript annahm. Von Harry Potter und der Stein der Weisen wurde allerdings nur eine Startauflage von 500 Exemplaren gedruckt. Man versprach sich keinen großen Erfolg. Inzwischen wurden 450 Millionen Harry Potter Bände verkauft. Auch Schlafes Bruder wurde ein Bestseller. Ich kenne Schlafes Bruder nicht.
Ich wollte gerade sagen, kennst du das?
Schlafes Bruder vielleicht auch.
Müssen wir gleich
Schlafes
mal googeln.
Schlafes Bruder muss ich, kenn ich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört.
Warte, ich google
Robert
das.
Schneider.
Weiß ich nicht. Sind wir? Wow, wir sind richtig schlechte Bibliomanen.
Wir müssen ja auch mal Fehler haben.
Haben wir immer. Ich weiß nicht, wenn wir keine Fehler haben, dann weiß ich auch nicht. Schlafes Bruder. Ich habe das Cover auch noch nie gesehen, das würde ich mir auch nicht kaufen. Das sieht aus wie eine Kinderpuppe. Krieg ich ja.
Das ist gruselig. Ja, müssen wir uns gleich mal noch näher angucken. Okay, zweitens, bist du
bereit?
Ja,
das Cover ist schön.
Zweitens. Für Molière hatte der eingebildete Kranke fatale Folgen. Inwiefern? Also der eingebildete Kranke ist kursiv geschrieben, das ist sein... Ein Titel von ihm.
Aha.
Inwiefern? A. Das Stück floppte, danach war er pleite. B. Der Erfolg des Stücks stieg ihm zu sehr zu Kopf. C. Er überlebte die Premiere nur um wenige Stunden.
Ja, C.
2C. Molière 1622 bis 1673 spielte in seinem Stück selbst den eingebildeten Kranken.
Oh.
Bei der Premiere brach er auf offener Bühne zusammen,
oh,
wobei das Publikum zunächst glaubte, das gehöre dazu.
Mhm.
Dem war aber nicht so. Kurz darauf starb er. Ach du heilige Makrele, oh.
Soundeffekte.
Okay. 3. Ein Weltbesitz.
Ein Weltbesitz. Aha, ein Weltbesitz.
Mhm.
Was ist das jetzt? Was ist ein Weltbesitz?
Du wirst jetzt richtig lachen.
Oh Gott, was kommt jetzt? Was kann denn, was, also...
Ein Weltbestseller.
Ein Weltbestseller. Oh wow, okay.
Oh Gott. Okay.
Ja.
Ein Weltbestseller, übersetzt in hunderte Sprachen, sogar auf Klingonisch. Dennoch findet man auf dem Cover keine Angabe zur Autorin oder zum Autor. Um welches Buch
Bibel.
Geht es? Ja, das ist ja total lame. Ja, es ist die Bibel.
Ja, wer hätte das gedacht? Mann. Ein Bepisist.
Ein
Bepisist.
Oh. Ich glaube, das sage ich jetzt immer, das ist auch, also,
das ist auch ein Bepisist. Das kann ich Ihnen sowas von empfehlen, das ist ein Bepisist-Buch.
Boah, wie viele Fragen wir einfach schon gemacht haben, ist enorm, ey. Hier, guck mal.
Oha. Ja, wir haben ja auch schon fast 100 Folgen, ne?
Mhm.
Für die 100. müssen wir uns was Specialiges überlegen.
Auf
weiß nicht.
Jeden
Live.
Fall.
Live-Auftritt. Wer kommt, deine Mama?
könnt ihr ja mal in die Kommis schreiben,
ja.
Den ihr euch wünscht. Kommt da so
wir
Stephen
mieten.
King.
Sorry. So.
Ja.
Ja.
Ja, worum geht's denn heute? Heute, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Erst haben wir.
Ich kann mich heute richtig zurücklehnen, hat die Angelina mir gesagt.
Lehn dich sie vielleicht heute, nicht ganz so zurück.
Sie hat heute eine Folge vorbereitet.
Ja, und das war's. Ende.
Wir reden heute über einen Wippeses.
Wir reden heute über Mario und der Zauberer von Thomas Mann.
Thomas Mann.
Von Thomas Mann. Ich erzähle ganz kurz was zu Thomas Mann, weil wir würden ja gerne so eine Familienmann-Folge machen, da muss ich ja jetzt nicht schon vorspoilern.
Ja.
Eigentlich hieß Thomas Mann Paul Thomas Mann.
Ich dachte eben, sie hat das eben schon erzählt, da dachte ich kurz, der hieß einfach gar nicht Thomas.
Nein, der hieß Paul Thomas.
Ja gut, dann war Thomas einfach sein Rufname wahrscheinlich.
Ja, oder sein Autorenname, sein Künstlername.
Ich weiß gar nicht, was ich besser gefunden hätte. Paul Mann, Thomas Mann.
Beides gut. Weil der Nachname klingt mit allem gut. Angelina ja, Mann, Lea Mann. Nee,
ich weiß nicht, ob ich
das ganz komisch.
Ich weiß nicht, ob ich in die Mannsfamilie rein möchte.
Das wissen wir erst nach unserer Familie-Mann-Folge. So, er ist geboren am 6. Juni 1875 in Lübeck und gestorben am 12. August 1955 in Zürich.
Hat er wohl nächstes Jahr ist ein.
Ja, nächstes Jahr ist.
Ja.
Nee.
70. Ja. 70 Jahre.
70 Jahre. Ja, aber der ist ja auch 75 geboren. Ah ja, so ah. 70. Nee, warte. Nee.
75 nicht geboren?
1875.
Achso.
Ja. Ja. Ja, gut. Er war zweites Kind eines wohlhabenden Kaufmanns und einer brasilianisch-deutschen Frau. Sein Debüt erschien 1901. War das dann die Buddenbrooks? Weil ich habe geschrieben 1901 Debüt und 1901 erschien Buddenbrooks.
Ich kann ja mal, erzähl
guck
mal
noch
weiter.
Mal, ne? Und 1929 hat er dafür auch den Literaturnobelpreis bekommen.
Mhm. Für die Buddenbrooks, ne?
Für die Buddenbrooks, genau. Hast du das gelesen? Bestimmt,
nee,
oder?
Noch nicht. Nee? Ich muss, jetzt mal ganz, das wird dich jetzt vollkommen vom Bürostuhl hauen. Ich habe, glaube ich, von Thomas Mann
nur Mario gelesen.
Jetzt
ich auch.
Nur Mario gelesen.
Mario. Ich habe Zauberberg angefangen und fand es ganz gut, aber es ist halt sehr,
Ich glaube, außer in mal Auszüge, glaube ich, habe ich gelesen von anderen Dingen, aber habe ich Der Tod in Venedig gelesen? Nee. Ich glaube, ich habe tatsächlich von Thomas Mann nichts anderes gelesen bisher.
Dann sollten wir uns jetzt ranhalten und einmal seine
ganze. Zum Beispiel Buddenbrooks kenne ich viele, die das wirklich gut fanden. Also auch so aus meinem Freundeskreis. Also, wir können ja nochmal überlegen, was dann liest.
Oh ja, und wie wir das jetzt machen.
Ja.
1905 heiratete er Katja Pringsheim. Mhm. Mit ihr bekam er 6 Kinder, obwohl er sich eher zu Männern hingezogen gefühlt hat.
Mhm.
Und er hat halt irgendwie immer gesagt, er hat sich nicht als homosexuell betitelt, sondern er hat halt gesagt, er findet er ästhetischer, also Männer ästhetischer oder so, oder fühlt sich ästhetisch zu denen hingezogen oder so. Ja, das fand ich auch interessant. Und er wurde ja quasi, also in sein Alter, er wurde nicht in Kriege reingeboren, aber in seinem Leben fanden die beiden Weltkriege statt. Mhm. Und beim Ersten Weltkrieg hat er sich erstmal positiv für den Weltkrieg geäußert. Mhm. Das hat so ein bisschen Zwist zwischen ihm und seinem Bruder.
Klaus? Heinrich. Klaus ist, glaube ich, der Sohn, ne?
Ja.
Und Heinrich ist der Bruder, glaube ich.
Jetzt sind es zu viele Namen. Genau, aber dann 1922 änderte er seine Meinung quasi und sprach sich für eine demokratische Weimarer Republik aus.
Mhm.
1933, als Hitlers Machtergreifung war, floh er in die Schweiz. Von da lebte er dann abwechselnd in Ungarn und mal in Frankreich. Dann ist er 1938 in die USA geflohen.
Mhm.
Und nach dem Krieg kam er zurück in die Schweiz, konnte aber nicht zurück nach Deutschland, weil seine deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt war.
Oh, okay. Krass.
Ja, die wurde ihm aberkannt. Genau.
Kurz zwischendurch, ist richtig, Heinrich war der Bruder, Klaus war einer der
Kinder. Einer der Söhne, okay.
Ja. Und Buddenbrooks war sein erstes.
War sein Debüt, ne?
Mhm, okay, genau.
Gut, habe ich mir richtig gut notiert. meine Notizen sind auch das Reinste. Also das kann kein anderer lesen, ne?
Nee.
Also, was habe ich da denn geschrieben?
Ich hoffe, solange ich kann du es lesen kannst.
Ich habe ein bisschen, bei ihrem Nachnamen hatte ich gerade Probleme. Mhm. Andere Wörter, die halt normale Wörter sind, normal, als wäre Nachname kein normales Wort, kann ich lesen. Ja, jetzt zum Mario und der Zauberer.
Mhm.
Die Novelle, also es ist eine Novelle, entstand 1926 bis 1929 und erschien dann 1930.
Mhm.
Und quasi 3 Jahre bevor Hitlers Machtergreifung dann war, nochmal um den Bogen zu spannen. Mhm. Und basiert auf einem Italienurlaub, den Thomas Mann 1926 gemacht hatte.
Mhm.
Und damals war Italien ja faschistisch geprägt unter faschistischer Regierung.
Mhm.
Ich erkläre noch kurz, was eine Novelle ist.
Ja, gern.
Das habe ich heraus copy-pasted. Der Begriff der Novelle leitet sich sowohl aus dem Lateinischen von novus, neu, als auch aus dem Italienischen von novella, kleine Neuigkeit ab.
Mhm.
Das mit Novella und kleine Neuigkeit hatte ich auch noch irgendwie im Kopf.
Ja, wir haben, glaube ich, auch, du hast, glaube ich, schon mal.
Habe ich schon mal irgendwas in einer Novelle gelesen und das
ja, erzählt? Dann haben wir auch kurz das, glaube ich, gesagt. Ja, aber das schadet ja nicht.
Ja, also ich habe es ja scheinbar auch schon vergessen. Und eine Novelle ist eine kurze Neuigkeit.
Mhm.
Und hat meistens eine mittlere Länge und gehört zu Epik. Ja, doch, das habe ich schon mal erzählt. I remember. Und meistens ist es irgendwas zwischen Kurzgeschichte und Roman.
Mhm.
Es ist keine Kurzgeschichte, es ist kein Roman, es ist eine Novelle. Genau dazwischen. Und eine Novelle behandelt stets ein oder einige wenige außergewöhnliche Ereignisse, die aber trotzdem realistisch sind.
Mhm.
Und es ist halt so eine Zuspitzung auf einen Wendepunkt, auf einen krassen Wendepunkt.
Ich glaube, ich weiß, worüber, ich glaube, ich habe eine Vermutung, in welcher Folge wir über Novellen geredet haben. Bestimmt bei die Schachnovelle.
Wahrscheinlich.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Könnte passen, ne?
Ja.
Ja. Und weil es halt so Ereignisse sind, die aber trotzdem realistisch ist, kann man sich als Leser da so hineinversetzen und sich denken, ah ja, das kann wirklich halt alles genau so passieren. Und deswegen soll es halt auch zum Nachdenken anregen. Ich glaube, darüber haben wir wirklich in der Schachnovelle geredet, ja. Und umfasst meistens Themen wie Ungerechtigkeit, Armut oder Betrug oder sowas. Und kann aber auch positive Themen wie Freundschaft, Glück und Liebe behandeln.
Das klingt zwar sehr träumerisch. Liebe behandeln.
Ja, das kurz zur Novelle. Und jetzt kommen wir zu Thomas Mann, Mario und der Zauberer.
And the Magician. Magician.
And the Magician, der eigentlich kein Magician ist.
Harry Potter. Entschuldigung. Entschuldigung.
Ja, das Setting ist so, wir sind in einem Italienurlaub mit einer kleinen deutschen Familie. In den Sommerferien. Der Ich-Erzähler ist da mit seiner Frau und seinen 2 Kindern. Und in Italien, habe ich gesagt, oder?
Du hast gesagt, in Italien.
Ah, Italien, ja. Genau. Am Meer. Und irgendwie ist da so eine unangenehme Stimmung. Also die waren schon öfter immer da, aber dieses Mal ist es irgendwie so ganz unangenehm, weil die italienischen Touristen, die sind sehr laut und sehr nationalistisch und irgendwie so sehr negativ den deutschen Touristen gegenüber. Und die fühlen sich halt dadurch nicht so ganz willkommen, so wie die früher sich willkommen gefühlt haben. Und zum Beispiel dürfen die da auch in diesem Hotel nicht auf der Veranda speisen, weil das ist nur für deren, oh, wie hat der, ich weiß den Begriff jetzt nicht mehr, Kundschaft? Nee.
Ja, da gab es einen bestimmten Begriff, ja.
Der hat die irgendwie so genannt, wo ich so dachte, so, hey, die übernachten doch auch in dem Hotel.
Ja.
Für deren Gäste auch nicht. Findest du das jetzt auf die
Ich glaube.
Nee, so weit hinten kann das nicht sein.
Da sind 2 Bücher drin.
Deswegen. Ach, da sind 2 Bücher drin.
Erzähl mal weiter, ich finde das bestimmt gerade.
Ja, also die fühlen sich da nicht bekommen, dürfen da auch nicht speisen und dann sollen die auch noch das Zimmer wechseln, weil so eine italienische Fürstenlady, hast du das Wort gefunden?
Ich sag's nicht auf Italienisch, unseren, also Klienten, nostri clienti.
Ja.
Dass jener anheimelnde Aufenthalt unserer Kundschaft ai nostri clienti vorbehalten seid.
Ja.
Unseren Klienten, Fragezeichen.
Ja. Wo ich mir dachte so, okay. Naja, auf jeden Fall ist dann auch diese italienische Fürstengemahlin oder Fürstin, die sich dann, die sagt, die Kinder haben einen ansteckenden Husten und darüber beschwert die sich und deswegen sollen die das Zimmer wechseln und so. Mhm. Und dann sagt er, will er die halt auch irgendwie in so einem Nebenhaus quartieren und dann sagen die, nee, dann gehen wir ganz.
Mhm. Das fand ich auch witzig, weil die ja irgendwie gesagt hat, dass der Husten akustisch übertragen wird.
Ja, es ist so ganz skurril irgendwie. Das ist so vollkommen überspitzt dargestellt, dass die halt sehr negativ auf diese Touris sind, weil die deutsch sind, also weil die nicht italienisch sind. Mhm. Und das ist ja auch ganz skurril. Und die sagen dann halt so, nee, dann gehen wir halt nicht dahin, dann ziehen wir jetzt aus und dann ziehen die in so eine kleine Pension in Eleonora, heißt die Pension? Eleonora, ja. Und was habe ich denn hier geschrieben? Die Diskriminierung abzuweisen. Ach, die überlegen abzureisen. Also das nimmt nicht ab.
Ja.
Und die überlegen deswegen halt abzureisen, ja, weil die sich so unwohl fühlen und alles, reisen aber dann doch nicht ab. Und sehen dann auch so, dass da irgendwie so eine Zaubershow ist. Das ist jetzt richtig abgerissen alles.
Mhm.
Und entscheiden sich dann so, komm, dann gehen wir noch zu dieser Zaubershow. Mhm. Und also irgendwie sind halt immer diese Gedanken abzureisen, tun es aber dann irgendwie doch nicht.
Mhm.
So, diese Zaubershow vom von dem Zauberer Cipolla, das kann ich nämlich sagen, weil Pizza Cipolla, besuchen die dann. Und das ist auch so, also die kommen dann dahin und dann sind da auch auf den Stehplätzen ganz viele Fischer und auch der Kellner aus dem Exquisito, Café Exquisito, Mario.
Mhm.
Die stehen dann da alle und das, erzählt das so. Und der Zauberer, also der Cipolla, der kommt halt auch einfach zu spät.
Ja.
Die warten alle und der kommt halt einfach zu spät, richtig unhöflich. Und
ja, weil was ich da so dingensig fand oder was mir jetzt gerade noch einfällt, dieses, dass die ja sowieso schon überlegt haben, ob sie überhaupt mit ihren Kindern da hingehen, weil das ja schon sehr, sehr spät war, irgendwie 9 oder sowas.
Ja.
Und dann kommt der erst schon so um 9:30 und wird es immer später alles und dann.
Ja, es ist halt immer dieses, hätten wir nicht abreisen sollen, sollen wir nicht abreisen, sollen wir nicht gehen, bla.
Ja.
Das schwimmt immer mit. Mhm. Beides. Und dann kommt Cipolla und dann wird er erstmal beschrieben und der wird so geschrieben als älterer Mann, als selbstgefälliger Krüppel irgendwie, so mit einem Schädel, der fast kahl ist, mit einer zu hohen Brust und einem zu tiefen Buckel und stechenden Augen, schlechte Zähne, also so eine Karikatur von irgendwie, Schnurrbärtchen und hat in der einen Hand immer eine Kippe, die an ist, eine Zigarette. Also hier, Kippchen. Und in der anderen eine Peitsche.
Ja.
Auch so, also ich stelle mir so eine richtige Karikatur vor, so wenn man ihn beschreibt. Und Cipolla ist eigentlich gar kein Zauberer, sondern eher ein Hypnotiseur, kann man sagen. Boah, ich weiß nicht, warum ich das so hoch halte, kriege ich einen Krampf in der Hand mit meinen Notizen hier. Und man hat so eine Antipathie schon gegen den irgendwie, schon von Anfang an, so auch weil der so beschrieben wird, wie der beschrieben wird. Und der bringt dann die ganzen Leute dazu, irgendwelche Dinge zu tun. Der eine streckt ihm die Zunge raus. Mhm. Die andere steht auf und obwohl der Mann irgendwie sagt, nee, steh nicht auf, irgendwie mit der Frau, weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich jetzt gerade verdrängt.
Mhm.
Und der eine wehrt sich halt auch quasi so ein bisschen oder versucht sich zu wehren und dann sagt Cipolla so, ja, kannst ja versuchen, dich zu wehren, aber Willensfreiheit gibt's nicht. Mhm. Es gibt halt die Freiheit und es gibt den Willen, aber eine Willensfreiheit gibt's nicht und so. Und dann schafft er es trotzdem, den zu hypnotisieren und so. Und dann kommt es zu einer Pause und in der Pause überlegen die auch schon wieder, ob die gehen sollen. Die Kinder machen auch irgendwie ein Nickerchen, weil die so müde sind und das so spät ist.
Ist nicht vor der Pause auch noch dieses mit diesem Mathe-Spielchen da, wo der eine Zahl hinter das Blatt schreibt und dann sollen die alle Zahlen nennen und dann rechnen die das aus im Kopf und dann ist es das Ergebnis, was er da schon vorher dran geschrieben hat und so.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war auch muss vor der Pause gewesen sein, ja. Habe ich nicht aufgeschrieben, habe ich ja nicht ins Detail hier.
Entschuldigung.
Wollen ja nicht die Leute langweilen mit
diesem Hypnose-Spiel. Ich wollte auch mal was beitragen.
dann kommt es zum zweiten Teil der Veranstaltung und da kommt es zu weiteren Hypnosen, habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, was alles passiert ist.
Ja.
Kann auch sein, dass da irgendwas mit.
Mhm.
Und dann kommt Mario auf die Bühne, der Kellner, von dem ich vorhin schon kurz erzählt habe. Und das ist so quasi der Höhepunkt der Show. Also der Show. Und Mario ist so ein bisschen melancholisch und Cipolla sagt so, ja, hast du Liebeskummer? Und merkt dann so, dann hypnotisiert der den.
Ja.
Also der Cipolla hypnotisiert Mario und suggeriert ihm, dass seine heimliche Liebe vor ihm stehen würde. Also dass der Zauberer Cipolla quasi die heimliche Liebe von Mario ist und bringt ihm dann dazu, dass er, also dass Mario Cipolla auf die Wange küsst.
So,
richtig unangenehm, richtig übergriffig. Und als Mario dann wach wird, ist er total entsetzt und entrüstet und stürmt von der Bühne und ist richtig wütend, weil das geht, also das ist ja, das geht ja gar nicht. Stürmt von der Bühne, dreht sich um und erschießt Cipolla. Ja, das ist richtig krass. Das ist so, das, also man denkt das halt so gar nicht, aber, warte, damit hast du nicht gerechnet, ne? Soweit warst du noch nicht, ne?
Genau.
Warte. Es ist komplett die letzte, die, der letzte Abschnitt quasi. Mit zwei flachen Detonationen durchschlug Beifall und Gelächter. Alsbald trat Lautlosigkeit ein. Selbst die Zappler kamen zur Ruhe und glotzten verblüfft. Cipolla war mit einem Satz vom Stuhle aufgesprungen, entstand da mit abwehrend seitwärts gestreckten Armen, als wolle er rufen, halt still, alles weg von mir, was ist das? Sackte im nächsten Augenblick mit einem mit auf die Brust kugelndem Kopf auf den Sitz zurück und fiel im übernächsten seitlich davon herunter zu Boden, wo er liegen blieb, reglos, ein durcheinander geworfenes Bündel Kleider und schiefer Knochen. Ja. Also er war halt quasi so,
so entrüstet,
dass entrüstet und hat sich so, weiß ich nicht, nicht angegriffen, aber schon so vielleicht sogar missbraucht tatsächlich gefühlt, dass er den einfach erschossen hat. Ja, das fand ich auch, das kam halt auch so, okay.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts.
Für Cipolla auch, obwohl, wer weiß.
Ja, und das ist halt quasi das Ende und deswegen finde ich das Endzitat, weil ich gleich als Unterendzitat nehme, so passend, weil das Ende des Buches ist halt genau passend zu dem Endzitat und es ist halt irgendwie ja ein Ende mit Schrecken, sagen wir es noch so.
Aber wenn man jetzt dieses Ende sieht und dann vorher dieses, was der Cipolla da, was du eben auch meintest, gesagt hat mit diesem, es gibt den Willen, es gibt die Freiheit, aber es gibt keine Willensfreiheit, dann ist ja irgendwie so ein bisschen die Interpretation doch auch, dass der Cipolla eigentlich den dazu gebracht hat. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ist das jetzt irgendwie...
Ach so, den dazu gebracht hat, den zu erschießen. Oder Mario hat so seine Willensfreiheit verdeutlicht.
Ah, kannst du ja das, auch so interpretieren. Oder das, oder das.
Der wollte dadurch auf extreme Weise sagen, ja...
Es gibt doch Willensfreiheit.
Es und gibt ich, doch Willensfreiheit und ich durchschlage das und zeige dir, dass du nicht der bist, der unsere Willen missbrauchen darf.
Genau.
Und das ist ja auch dieses, dadurch, dass das im faschistischen Italien spielt und halt auch so... zu so einer sehr nationalistischen Zeit. Es war halt auch viel Interpretation, dass es halt sehr politisch von Thomas Mann gemeint war alles und man das halt auch so sehen kann, wie dass Cipolla quasi so eine Karikatur von Mussolini ist oder generell von einem nationalistischen oder faschistischen Führer und dass halt so das Ende, also dass man merkt, okay, die zwingen einem das, den Willen auf und man kommt halt nur daraus raus, wenn man halt seiner Willensfreiheit durch,
okay,
ich meine, du musst ihn jetzt vielleicht nicht erschießen
ja,
direkt,
aber das
aber
ist ja als, wenn das alles
symbolisch
als
dann
symbolisch,
so,
ne? Genau, dann, ja, okay, das ist
und ja, deswegen wurde das halt wahrscheinlich so und dann, es gab wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob es Briefe waren oder Gespräche, wo er erst gesagt, also wo Thomas Mann gesagt hatte, nee, das wäre nicht so politisch gemeint und dann gab es wohl wieder Briefe, wo er gesagt hat, ja, könnte man vielleicht doch. Und ich denke mir halt so, wenn er halt da war in dieser Zeit und das prägt ja einen auch. Es muss ja nicht sein, dass du es aktiv in dem Moment politisch gemeint hast, als du es geschrieben hast, aber in deinem Unterbewusstsein war es halt vielleicht so krass verankert, dass es halt in deiner Geschichte rauskam, ohne dass du es aktiv wollte sozusagen.
Ja. Ja, wer weiß.
Und ja, das zeigt ja auch dieses, die italienische Bevölkerung mag die deutschen Touristen nicht, mäßig dieses.
Ja, ne, dass der das sehr, immer wieder betont.
Dann. Genau, und die fühlen sich sehr unwillkommen, unwohl und.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, das Witzige ist ja, ich habe es in der Oberstufe gelesen und da habe ich es halt gar nicht so interpretiert, wie ich es jetzt interpretiere. Und deswegen finde ich immer schwierig. Aber was habt
ihr denn da in der Schule dann? Weißt du das noch?
Was ich hatte es sogar, nee, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte es sogar in meiner Abi, in meiner mündlichen Abi-Prüfung. Oh, krass. Und da ging es halt auch um die homosexuelle Spannung zwischen Mario und dem Zauberer und ich fand da jetzt, habe ich das so gar nicht wahrgenommen.
Ach, nur wegen dem Kuss dann wahrscheinlich.
Ja, okay. Ich habe das so, ich habe das halt eher als Machtmissbrauch wahrgenommen und nicht, nicht als, irgendwie so als... Würde da jetzt eine Spannung zwischen dem Zauberer und Mario sein, sondern
okay.
Und weiß nicht, ob meine Deutschlehrerin das
oder ob das
irgendwie, oder ob das irgendwie
ist natürlich klar, wenn man natürlich
wenn man halt auch weiß, dass Thomas Mann halt auch auf Männer stand,
dann wird das immer ja in diese also das ist ja auch so typisch, das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht sein kann, aber es ist doch auch typisch, wenn dann gesagt wird, der Thomas Mann, da wurde immer drüber nachgedacht, das ist ja wie bei der Tod in Venedig und sowas. Und ich meine, klar, bei Tod in Venedig, da ist es ja auch wirklich so, da fühlt sich ja, glaube ich, der Protagonist zu diesem kleinen Jungen auch hingezogen, aber zum Beispiel hier, das ist doch dann typisch dieses, nur weil Thomas Mann vielleicht homosexuell war oder immer darüber gesprochen wurde, ob er homosexuell ist, war oder nicht, dass dann auch immer in solche Szenen das natürlich reininterpretiert. Ja. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass er dann homosexuell war.
Ja.
Ich mir denke, es muss ja nicht immer zwangsläufig so sein. Du kannst das ja auch als Symbol benutzen.
Der hätte ja auch, ich glaube, das war dann halt, wenn er eine Frau genommen hätte und das mit der gespielt hätte, diese Szene. Ja. Wie die denn auf die Wange geküsst hätte, hätte das auch nicht so eine Dramatik gehabt, glaube ich. Weil das halt einfach, weil Frauen zu der Zeit auch immer noch so ein bisschen zarter und weißt du, diese, das wäre dann.
Ja, und vielleicht, weil man zu dieser Zeit irgendwie das als Lesender oder also als lesende Person irgendwie gar nicht so krass wahrgenommen hätte, vielleicht.
Ja.
Weißt du, weil zu der Zeit war es ja noch normaler, einfach übergriffig.
Ja.
Gegenüber Frauen zu sein. Und wenn man dann übergriffig gegenüber einem Mann, dann hat das natürlich viel mehr Einschlag, was natürlich traurig ist, aber passt ja schon. Ne?
Ja. Ja, aber zu Schulzeiten mochte ich das tatsächlich. Mhm. Irgendwie, ich mag halt einfach, ich mag seinen Schreibstil. Das schon, aber so an sich die Geschichte fand ich jetzt ein bisschen.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe das ja, ich habe da ja jetzt reingelesen, weil ich wusste, du möchtest das vorstellen und ich dachte, okay, ich, ist ja eine gute Gelegenheit, einfach das mal zu lesen und reinzulesen. Und ich dachte auch so, okay, ich finde, man merkt schon, der Mann konnte schreiben, so, aber irgendwie hatte ich auch Probleme, am Anfang in diese Story reinzukommen. Da dachte ich so, okay, irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob die mich so abholt, ob mir das gefällt. Also weil wie er schreibt und wie er die Sätze baut und so, da merkt man schon, okay, der versteht irgendwie was von seinem Handwerk. Aber weiß ich nicht. Also die Geschichte als solche. Und ich glaube, ich müsste jetzt noch was anderes auf jeden Fall von ihm lesen oder mal mehr Texte von ihm lesen, um irgendwie beurteilen zu können, ob mir Thomas Mann gefällt, so von den Sachen, die er geschrieben hat.
Ja, müssen wir mal gucken, wann, wie, was, wo. Können wir gleich mal bequasseln. Aber ja, das ist so. Ich finde auch der Untertitel ein tragisches Reiseerlebnis. Ich finde auch immer ich fand gut dargestellt, dass diese Familie, also der Ich-Erzähler, die ganze Zeit gesagt hat, wir sollten abreisen, wir sind hier nicht willkommen, wir fühlen uns, aber die dann trotzdem irgendwie sich dazu hingezogen fühlen, doch da zu bleiben.
Ja.
Und das könnte man dann ja politisch auch wieder interpretieren und alles. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas an der ganzen Story war mir dann, passte dann irgendwie nicht ganz. Aber trotzdem gutes Buch. Und eine weitere Schullektüre, die wir mehr oder weniger besprochen haben.
Ich glaube, das wird auch echt noch viel gelesen, ne?
Ja.
Also Mario und der Zauber finde ich immer, also so, ich glaube, so Buddenbrooks und so wird fast gar nicht mehr gelesen.
Ja, es war ja vorher LK immer, aber ich glaube, das ist halt einfach zu dick.
Das ist zu umfangreich, glaube ich.
Zu umfangreich, da kannst du nicht so.
Da bist du wahrscheinlich zu lang, alles zu interpretieren und so. Also einfach von dem Pensum.
Ja.
Ja, aber das wird öfter auch, glaube ich, noch gelesen. Na gut.
Ja, perfekt. Dann
vielen Dank für den Einblick.
Gerne, das gespoilerte, fast gespoilerte Endzitat.
Und ich sage schon mal tschüss. Adieu, meine Lieben.
War das auch das Ende? Wollten Sie wissen, um sicher zu gehen. Ja, das war das Ende, bestätigten wir ihn. Ein Ende mit Schrecken. Ein höchst fatales Ende. und ein befreiendes Ende dennoch. Ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden.